Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Eine weitere Vorschau. Wir haben über die Gruppe A gesprochen oder sprechen über die Gruppe A, über die Gruppe B. Und da spielt ja auch Deutschland. Die Gruppe B haben wir beleuchtet, was die Gegner anbelangt. Aber die deutsche Mannschaft wollen wir natürlich ausführlich betrachten. Bernd Schmickerath ist natürlich wieder mit dabei. Grüß dich.
Fantastisch. Guten Tag, Herr Fetzer.
Zwei Wochen lang hier dürft ihr euch jetzt hier täglich fast seine Stimme anhören und ich mir natürlich auch. Und ihr habt dafür gesorgt, dass es so ist, dass es diese Podcasts gibt und ja auch Texte nach den Deutschlandspielen bei Startnext. Startnext.com/WM-2025. Also ihr habt das Projekt an den Start gebracht. Dankeschön dafür und allen, denen das gefällt und die noch nicht supportet haben, die können das doch während des Turniers tun, eben auf Startnext. Ja, Bernd, heute der Blick auf die deutsche Mannschaft. Wir haben es ja bei den anderen Teams so ein bisschen gemacht, dass wir auch auf die letzte Weltmeisterschaft zurückgeblickt haben. Und ich würde jetzt mal sagen, wir blicken ganz kurz auf die letzten beiden Weltmeisterschaften zurück. Denn wir hatten natürlich einmal dieses Riesenergebnis mit der Silbermedaille 2023. Wir haben aber auch gesehen, vor einem Jahr, ja, es kann eine okaye Gruppenphase geben, vielleicht auch eine gute Gruppenphase, aber dann kommt halt das K.O.-Spiel und das hat Deutschland halt letztes Jahr gegen die Schweiz verloren.
Ja, absolut. Und das ist ja auch das, was wir immer sagen, ne? Dass die deutsche Mannschaft halt einen überragenden Tag braucht, um Viertelfinale zu überstehen. Das kann mal klappen, ne? Gerne gegen die Schweiz natürlich, ne? Das kann aber auch mal wie letztes Jahr eben nicht gegen die Schweiz klappen. Und ich weiß nicht, wer hat das nochmal gesagt letztes Jahr? Irgendeiner der Spieler, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, hat irgendwie gesagt, natürlich kann man im Nachhinein, also kann man ein Turnier immer aus dem Nachhinein betrachten und sagen, ja, bis ins Finale gekommen, was für ein überragender Jahrgang. Aber da sind auf dem Weg dahin so viele Spiele, die wirklich auf das Messer Schneide sind. Und deswegen finde ich, kann man gar nicht immer nur das Endergebnis sehen, um das komplette Turnier dann wirklich abschließend bewerten zu können. Du hättest ja auch im Halbfinale 23 gegen die USA locker ausscheiden können, wenn du nicht in der Verlängerung das Tor machst. Dafür hast du in anderen Jahren, in der Winter 2019 zum Beispiel, ja, da hast du dann 1-5 gegen Tschechien verloren und warst natürlich vom Papier her dann wirklich unterlegen. Aber das Spiel war relativ knapp lange Zeit. Und hättest du da irgendwann den Ausgleich gemacht, wärst du in Führung gegangen, wärst du vielleicht da sogar schon ins Halbfinale gekommen. Das heißt, es ist wirklich, die deutsche Mannschaft ist wirklich so, Viertelfinale ist eigentlich Standard. Und ob du dann weiterkommst, hat viel mit Tagesform, viel mit Glück und Pech zu tun. Und das ist auch dieses Jahr wieder drin, meiner Meinung nach.
Genau, das gilt für alle Mannschaften, muss man ganz klar sagen. Es kann auch eine absolute Top-Nation natürlich im Viertelfinale ausscheiden, auch mal vielleicht gegen einen auf dem Papier Außenseiter, grundsätzlich dieses Turnier. Wir sprechen ja in den anderen Vorschau-Podcasts über die anderen Teams, über alle. Aber natürlich ist dieses Turnier auch ein Vorbote der Olympischen Spiele nächstes Jahr. Klar, es hängt so ein bisschen zwischen den Olympischen Spielen 2026 und zwischen diesem Four Nations Face-Off. Aber es ist schon zu erkennen, dass viele, die jetzt vielleicht auch bei dem Four Nations Face-Off bei den Top-Nationen noch nicht mit dabei sind, sich schon so ein bisschen auch in Position bringen wollen. Und deswegen haben wir von den Spielern ein vergleichsweise starkes Turnier.
Ja, wobei ich ehrlich gesagt dachte, es sei ein bisschen stärker, weil ich dachte, es sind so Leute, die dann schon mal Four Nations gespielt haben oder eher, sagen wir mal, jetzt nicht zu den Top Ten ihres jeweiligen Landes gehören, sondern vielleicht in diese Kategorie 11 bis 30, wo es dann wirklich auch drauf ankommt, wie bin ich in dem Moment drauf, wie findet mich der Trainer, der Manager, und da hätte ich eigentlich gedacht, dass ein paar Spieler sich eher noch ins Gespräch bringen wollen und daran erinnern wollen, hör mal Leute, berüchtigt mich bitte auch für die Olympischen Spiele, denn ich habe ja bei der WM gezeigt, dass ich durchaus bereit bin, meinen Urlaub zu verschieben und noch zur WM zu kommen. Und da dachte ich, kommt ein bisschen mehr. Klar, du hast diese ganz großen Namen wie Crosby, MacKinnon und sowas und auch bei den Schweden so ein Zibanejad und sowas und Philipp Forsberg oder wer da alles auch rumläuft und bei den Tschechen natürlich auch noch Pastrnak und sowas. Aber ich dachte, es würde ein bisschen mehr kommen, ehrlich gesagt.
Wer sich überhaupt nicht ins Gespräch bringen muss, sondern wer immer natürlich dann, wenn er dabei ist, im Gespräch ist, ist Moritz Seider bei Deutschland.
Ich glaube, ein klar formuliertes Ziel von allen Verantwortlichen ist das Erreichen des Viertelfinals. Ich glaube, das ist die Priorität Nummer eins. Danach kann man schauen, gegen wen man spielt. Man kann schauen, wie die Chancen stehen. Und dann in einem K.O.-Spiel, dann ist natürlich eh immer alles drin. Und dann kann man, glaube ich, da mehr drüber sagen.
Der Seider hört seinen Schwickerath, ne? Aber es ist dann einfach der Punkt. Und man muss auch sagen, in der Gruppe, wenn wir uns das ansehen, also dieses Jahr ist einfach Viertelfinale Pflicht für Deutschland. Ne? Weil du hast einfach eine Gruppenkonstellation, wo du sagen musst, den vierten Platz, den musst du erreichen.
Ja, normalerweise reden wir über die großen Sechs im internationalen Eishockey, dann sind drei in der einen Gruppe, drei in der anderen. Gut, jetzt haben wir seit ein paar Jahren die Sondersituation, dass Russland wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine ausgeschlossen ist. Das heißt, du kannst da dann auch schon mal Glück haben, dass du eben nur zwei große in deiner Gruppe hast. Und Deutschland hat natürlich dann mit den USA auch eine Mannschaft, die ja traditionell zur Weltmeisterschaft nicht immer ihren stärksten Kader schickt, eher junge Leute schickt, ist schon was anderes, als wenn du jetzt da gegen Kanada spielen würdest oder gegen Schweden. Gut, du hast den Weltmeister Tschechien in der Gruppe, aber sonst, klar, Schweiz ist auch gut, aber fast auf Augenhöhe mit Deutschland, würde ich sagen. Also ja, natürlich, USA, Tschechien, Schweiz, Deutschland sind ganz klar die vier Favoriten, um weiterzukommen. Dänemark als Gastgeber darf man nicht unterschätzen, aber die anderen drei, Kasachstan, Ungarn, Norwegen, das sind absolute Pflichtsiege für Deutschland.
Und das sind die ersten drei Spiele, ne? Es geht los für Deutschland am Samstag mit dem Spiel gegen Ungarn, das Ganze dann um 16.20 Uhr Ortszeit, dann die Kasachen, also Back-to-Back und dann Norwegen. Also da musst du eigentlich die drei Siege schon einfahren. Das war auch in den letzten Jahren eine unterschiedliche Konstellation, immer was den Start anbelangt. Erinner dich, in 23. Genau,
ja.
Und auch da sind wir wieder, ja, es kann auch anders laufen. Ja, das Spiel gegen Dänemark kannst du auch verlieren. Scheidest du vielleicht schon in der Gruppenphase aus. Dieses Mal ist anders, du musst das Turnier von vorne spielen.
Aber ich finde es eigentlich dankbarer, muss ich sagen. Also klar kannst du einerseits sagen, du kannst, wenn du direkt auf die Top-Teams triffst, die dann vielleicht noch nicht so eingespielt sind, gerade die Nordamerikaner, die ja dann sich erstmal ans Eis gewöhnen müssen, die so gut wie keine Vorbereitungsspiele haben, kannst du da mal überraschen. Gab es ja auch schon mal, ne? Erinnern wir uns an das große Spiel auf Schalke, erinnern wir uns an die letzte Heim-WM 17 in Köln, da wurden ja auch die Amerikaner geschlagen. Das kannst du mal machen. Aber grundsätzlich finde ich die jetzige Konstellation besser. Klar, du bist direkt mehr unter Druck, du musst gewinnen, weil wenn du dann von diesen ersten drei Spielen eins verlierst, hast du direkt ein Problem. Andererseits kannst du da auch sehr viel Selbstvertrauen aufbauen, hast dann schon mal ein paar Punkte und bist am Ende in den letzten Spielen vielleicht nicht so unter Druck. Das war ja 23 so. Da waren ja die letzten vier Gruppenspiele alles Endspiele. Du musstest sie alle gewinnen. Und da war ja der Sieg gegen Dänemark zum Beispiel auch relativ glücklich. Da hättest du auch schon mal ausscheiden können. Da würden wir jetzt nicht über WM-Silber reden. Deshalb, ich finde es eigentlich besser, wenn du erst die vermeintlichen einfachen Gegner hast.
Und weil du musst ja vier hinter dir lassen. Die drei hast du dann. Dann kommt
ganz am Ende spielst du nochmal Dänemark. Das
genau.
Ist das große Finale.
Also du kannst natürlich auch passieren, dass du irgendwie die ersten drei gewinnst, diese Pflichtsiege einfährst, dann hast du die Schweiz, hast USA und Tschechien, verlierst vielleicht dreimal, was passieren kann. Ich freue mich sehr auf das Spiel gegen die Schweiz, dass es diesen direkt diesen Vergleich gibt. Ihr wisst, Roman Jost ist nicht mit dabei bei den Schweizern, die haben schon eine sehr gute Mannschaft da mit dabei. Leon Dreiseitel ist auch nicht dabei bei Deutschland und Tim Stützle wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt Mittwoch Mittag noch nicht, da erwarten wir noch eine Antwort, aber aktuell können wir es nicht sagen, ob er dabei ist. Cete Petaka ist nicht mit dabei bei diesem Turnier und Nico Sturm ist natürlich auch nicht mit dabei. Also auch im Vergleich zur vergangenen Saison, Sturm nicht mit dabei, Petaka nicht mit dabei, Wiesmann nicht mit dabei, Müller nicht mit dabei. Also ja, was machen wir vor allem mit diesen Ausfällen spielerisch, aber auch was die Rolle in der Kabine anbelangt?
Ja, das ist natürlich schon wirklich ein Ding, weil Moritz Müller als jahrelanger Kapitän natürlich da wirklich eine ganz wichtige Figur ist. Kai Wiesmann finde ich eher auf dem Eis sehr wichtig, wobei ich natürlich nie in der Kabine dabei bin, kann sie so wirklich beurteilen, aber zumindest so, wie er mir vorkommt, ist er, glaube ich, nicht so der Typ, der in der Kabine so der am lautesten ist. Aber natürlich auf dem Eis wichtig und dann natürlich Nico Sturm, der allein durch seine Arbeitseinstellung da so das Vorbild ist, das hat Harry Kreis ja 23 erzählt, dann sehen da irgendwelche jungen Spieler, die aus der DEL kommen, dass da der Typ, der NHL spielt, von dem man ja jetzt mal ganz dumm gesagt, denken könnte, ja gut, der hat es nicht nötig. Aber genau das Gegenteil, der ist als erster in der Kabine, der geht als letzter raus und das ist natürlich auch schon Vorbild für die anderen und der reißt die anderen mit, mal fernab von seinen spielerischen Qualitäten, einfach was er so mental mitbringt. Und dass die drei alle fehlen, das ist bitter.
Und dazu Cece Petaka, der letztes Jahr Topscorer war bei Deutschland, also auch im Sturm. Dann noch
Im Stürmer des Jahres 23, ne?
Genau, ja, in den letzten beiden Jahren extrem wichtig. Da müssen dann also andere auf dem Eis ihre Leistung zeigen und natürlich dann auch vor allem in der Kabine vielleicht eine noch größere Führungsrolle einnehmen.
Ja, macht er natürlich sehr, sehr stolz. Es sind große Fußstapfen. Deswegen habe ich ein super Team um mich drumherum, die mich gut auffangen, die mich unterstützen, die mir unter die Arme greifen, mir helfen. Und am Ende geht man nur noch raus und macht sein Ding, hat Spaß an der Sache und ist eine tolle Sache, aber ist auch nur ein Buchstabe, also mehr dann noch nicht.
Das C ist dieser Buchstabe auf dem Trikot von Moritz Seider. Er ist also Kapitän, weil der langjährige Kapitän Moritz Müller nicht mit dabei sein kann wegen seiner Schulterverletzung. Harry Kreis hat ja betont, dass da nicht die Länderspiele und die Länderspielerfahrung ausschlaggebend waren. Insofern ist, finde ich, dieses C für Moritz Seider ja, war eine erwartbare Entscheidung, aber ist trotzdem auch ein Zeichen in Richtung, ja, Zukunft, Rolle in der Kabine, Rolle auf dem Eis aber auch.
Ja, aber genau, ich würde sagen, gerade das letzte auf dem Eis, ne, weil ist ja nicht so ganz ungewöhnlich, dass du deinen Abwehrchef zum Kapitän machst, der natürlich auch dann die meisten Minuten spielen wird und bei den wichtigen Situationen Kurzverschluss, Unterzahl, Überzahl und alles, ne. Also ich finde, Seider ist auch eine gute Wahl, weil er eben ja nicht nur ein guter Spieler ist. Das gibt's ja auch bei Mannschaften, die einfach sagen, wir müssen unseren größten Star, den größten Namen müssen wir als Kapitän machen. Seider ist ja auch so ein Typ, ne. Also der reißt die anderen mit. Da hast du ja 2019 schon gesehen, da war der Junge 18 Jahre alt. Da hat er ja schon quasi eine Führungsrolle da eingenommen. Und der ist auch einfach dieser Typ, wenn du ihm zuhörst, der kann drei Sätze gerade ausreden, der kann sogar 30 Sätze gerade ausreden und ich glaube, der ist für alle anderen auch wirklich einer, der die mitziehen kann. Also ich fand es auch die absolut logische Wahl.
Ja, und dann ist ja, also das ist die Rolle auf dem Eis, aber das andere hast du auch schon angedeutet und da haben wir die letzten Jahre über Nico Sturm gesprochen, der sich einfach dann auch jedes Mal hingestellt hat danach und natürlich dann auch irgendwie diese Rolle einnimmt und vielleicht auch andere, die sich nicht so wohlfühlen vor einem Mikrofon oder vor einem Notizblock, ja, bei euch, die ja dann vor Ort seid und die Fragen stellt, oder auch andere, die vielleicht jetzt mal keinen Bock haben oder mit sich selber zu tun haben, dass der die einfach auch aus der Schusslinie nimmt oder da was abfängt. Na, das wird wahrscheinlich auch Moritz Seider mit übernehmen für Nico Sturm.
Ja, vor allem auch international, ne? Es geht ja nicht nur darum, dass er mit uns spricht, ne, sondern es sind ja auch ist ja auch Fernsehen da und aus anderen Ländern und da ist einer natürlich, der natürlich durch seine Zeit in Nordamerika perfektes Englisch spricht, natürlich auch da so ein Aushängeschild des Teams.
Ja, ich glaube, wir haben gesehen, dass das deutsche Eishockey in den letzten Jahren für Ergebnisse erzielt. Und ich finde auch dieses Jahr wieder echt eine super Truppe zusammen. Und ich finde, was mir jetzt aufgefallen ist, ich bin jetzt noch nicht so lange dabei bei der Nationalmannschaft, aber was wir hier für ein Teamspirit haben, ich glaube, das ist halt einfach so entscheidend. Wir haben so eine super, super Zeit hier jedes Mal und auch jetzt die paar Tage Düsseldorf waren wirklich überragend. Und ich glaube, so ein Teamspirit hilft dir am Ende auch Spiele zu gewinnen. Vor allem, wenn du so eine kurze Zeit nur zusammen hast. Ja, und ich hoffe natürlich, dass ich in der Leistung jetzt anknüpfen kann. Und ich glaube, dass so eine Mannschaft halt auch hilft. Du kannst einfach mit sehr viel Selbstvertrauen spielen, wenn du weißt, die ganze Mannschaft unterstützt dich zu jedem Zeitpunkt. Und das merkt man jeden Tag im Training, in der Kabine. Diese Stimmung, wie gesagt, ist ja, also ist unbeschreiblich. Wir haben so viel Spaß zusammen, ob es jetzt ein Training ist, ob es einfach also Freizeit ist. Wir machen alle mit allen immer was. Ich glaube, niemand wird da irgendwie ausgeschlossen. Wir sind immer mit 20 Mann unterwegs irgendwo. Und ja, das ist halt das, was uns auszeichnet.
Ja, da spricht Justin Schütze was Richtiges an, denn natürlich geht es in erster Linie um die Qualität auf dem Eis. Also, ne, du wirst jetzt nicht sagen, jemand ist irgendwie mental besser drauf und dann wird der auf einmal Nathan MacKinnon in allen Zweikämpfen besiegen. Aber gerade so eine Mannschaft wie Deutschland, die ja nicht überall High-End-Talent hat, für die kommt es auch wirklich auch übers Mentale. Und erinnern wir uns an 23, was wir jetzt sehr oft wieder, wo wir sehr oft wieder drauf verweisen, diese Geschichte, dass Moritz Seider damals gesagt hat, ey Leute, wir steigen jetzt jeden Abend in diesen See. Das schweißt hier noch mal mehr zusammen, ne? Und da spricht Schütze auf jeden Fall was Richtiges an.
Das ist die Stimmung und für die ist natürlich auch Harry Kreis jetzt verantwortlich. Klar, beim ersten Turnier gleich WM Silber zu holen, ist natürlich auch ein super Start für ihn, aber ich finde auch, wenn man ihn jetzt in so Presserunden sprechen hört, nach den Spielen sprechen hört. Ich habe ihn kürzlich in einem Podcast Coach the Coach vom DEB gehört. Natürlich kriegt er da keine kritischen Fragen gestellt, aber kann sehr viel über seine Philosophie erzählen und ich finde, es ist schon ein herausragender Kommunikator auch und vor allem auch einer, der ganz klar strukturiert ist, wie er coachen will, was er für Ziele hat, wie er mit Spielern umgeht und ganz klare Prinzipien.
Er ist ja auch nicht umsonst, dass der Mann auch außerhalb vom Eishockey so Seminare gibt, ne? Also der gibt ja so Führungskräfteseminare und erzählt, wie Teambuilding funktioniert und sowas. Also der weiß schon, was er da tut, auch über die X's and O's, wie es ja immer so heißt, auf der Taktiktafel hinaus, ne? Der weiß schon genau, wie er es schafft, eine Hierarchie in der Mannschaft zu haben, wie er gute Sachen fördert, wie er schlechte Sachen versucht, irgendwie wegzuschieben. Und er ist ja, auch wenn man immer so denkt, ja, der liebe, nette Harry, der immer einen Spruch für alle hat und lustig ist, der kann ja auch anders, ne? Also der kann erstens ein bisschen böse werden auch. Aber was er halt auch kann, ist mal Leuten Denkzettel verpassen. Auch da wieder 23, JJ Peterka, der da so der Star des Teams in der Offensive war, spielt aber dann gegen Dänemark echt ein Schrottspiel. Und das Dänemark-Spiel war ja das Entscheidende, um weiterzukommen. Und was macht Harry Kreis? Setzt Peterka einfach ein komplettes Drittel auf die Bank. Denkt sich, nee, Kollege, so nicht. Wir haben hier Standards. Entweder erfüllst du die oder du bist raus. Und das musst du auch erstmal bringen, ne?
Dann schauen wir trotzdem rein in die Positionen auf jeden Fall, die ja die Torhüter, die Verteidiger, die Stürmer, was Deutschland
hier. Ja, das sind die drei Positionen,
völlig genau. Was Deutschland da zu bieten hat und was eben
im Mittelfeld ist Deutschland nicht so stark.
Was Deutschland eben nicht zu bieten hat und Ja, im Tor hat Deutschland traditionell sehr, sehr viel zu bieten.
War gut, dass wir heute nochmal gespielt haben, weil sie vom Winkel halt doch sehr viel verändert. Ich bin aus Amerika gewöhnt, kleine Eisfläche. Heute beim ersten Tor wieder einen Schritt zu schnell. Also, weil die dann auch vom Winkel her anders sind und andere Spieler auf alle Fälle. War es gut, dass wir nochmal Material oder jetzt Video haben, dass wir das mal anschauen können und dann gehen wir weiter zu WM.
Philipp Grubauer, nach dem Testspiel gegen die USA, er hat ja vorher schon gegen Österreich gespielt, in Rosenheim zu Hause, dann natürlich nochmal gegen richtig starken Gegner mit den USA in Düsseldorf. Ja, und dann natürlich das Thema erstens, wie stellt sich Philipp Grubauer, er hat darüber gesprochen, über die anderen Winkel auf die größere Eisfläche jetzt ein? Und zweitens, wie ist diese Position überhaupt zu beurteilen? Denn Harry Kreis sagt, es gibt zweimal die Nummer 1 mit Grubauer und mit Niederberger.
Ist ja auch so, ne? Also klar, als NHL-Torwart hat Grubauer natürlich da den Vorteil, ist so gesehen wahrscheinlich, wenn es ganz hart drauf ankommt, die Nummer 1. Aber Niederberger braucht sich da sicherlich nicht zu verstecken und da kannst du auf jeden Fall reinbringen, wie du willst. Und dann hast du ja auch noch Arno Tiefensee, der ja nicht umsonst jetzt nach Nordamerika wechselt und eine ganz starke Saison gespielt hat in Mannheim. Also im Tor, wie die Jahre davor, muss sich Deutschland, glaube ich, relativ wenige Sorgen machen. Völlig egal, wie du reinstellst.
Ja, und ich würde da sogar noch mal einen Schritt weiter gehen. So gut wie in dieser Saison war Deutschland im Tor in den letzten Jahren nie besetzt. Naja, also du hast wirklich Niederberger, den du jederzeit bringen kannst bei der Weltmeisterschaft, das weißt du auch. Du hast den NHL-Goalie. Klar ist auch die Frage, Grubauer hat jetzt auch keine starke Saison gespielt oder keine überragende Saison, war zwischenzeitlich in der AHL, hat jetzt vielleicht dann auch aus der Saison nicht das allergrößte Selbstvertrauen mitgenommen, aber ist halt einfach ein NHL-Torwart, dann ist noch was anderes. Und eben Tiefensee, ja, mit Zukunft vielleicht in Nordamerika und einfach auch einen richtig starken dritten Mann, der natürlich, es ist oft so, der dritte eher ein junger Torwart, der so ein bisschen dann auch mal reinschnuppern soll, aber Tiefensee ist schon mehr. Also Torwartposition gut besetzt bei Deutschland.
Ja, es ist wahrscheinlich auch ziemlich genau das Trio, was zu Olympia fahren wird. Also wenn alle fit sind, ne? Das sind aktuell wahrscheinlich die drei stärksten Torhüter. Klar kann man darüber diskutieren, ob irgendeiner vielleicht noch Tiefensee verdrängen würde, aber dass Grubauer die 1 und Niederberger so eine 1B2 ist, ist ja völlig klar. Also wie gesagt, im Tor sieht das schon sehr, sehr ordentlich aus. In der Abwehr, na, da muss man drüber reden, ne? Weil es fehlt ja nicht nur Moritz Müller, es fehlt vor allen Dingen auch Kai Wissmann. Und der tut richtig weh.
Ja, vor allem hat er in den letzten Jahren ja auch immer, also immer eine sehr, sehr entscheidende Rolle in allen Situationen eingenommen. Er ist dieses eingespielte Verteidigerpaar, bildet er mit Jonas Müller zusammen, also die beiden von den Eisbären Berlin. Wenn jetzt Wissmann da auch die Saison durchgespielt hätte, ja, ohne Verletzung, dann würde der jetzt kommen als deutscher Meister mit einer überragenden Finalserie auch, ja, mit einfach einem Top-Team, in dem er gespielt hat und mit riesen Selbstvertrauen. Und selbst die letzten Jahre war er ja dann schon ein extrem wichtiger Spieler in Überzahl auch, ne, im Spielaufbau. Einer, der auch ruhig an der Scheibe ist, auch der Ruhe ausstrahlt. Ja, und den jetzt zu ersetzen, das wird schwierig. Ich denke, es wird dann
drauf. Das ist unmöglich, meiner Meinung nach. Ja, genau. Den kannst du gar nicht ersetzen.
Ja, es wird, also, du hast natürlich auf der rechten Seite Moritz Seider als Nummer 1 Verteidiger. Das ist natürlich der absolut beste deutsche Verteidiger. Aber wenn wir schauen, vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, ja, die rechte Seite, die sieht jetzt so geil aus mit Seider, mit Wissmann, mit Gawanke, der gar nicht mit dabei ist, weil Harry Kreis auch ganz klar mit ihm gesprochen hat und beide der Meinung sind, okay, er ist einfach nicht in seiner besten Form. Und
ich meine, haben wir in der DL auch gesehen. Ne?
Genau,
also Gawanke war eine enttäuschende Saison und natürlich rein vom Potenzial her gehört er zu den besten deutschen Verteidigern, aber er zeigt es aktuell nicht. Und das ist auch wieder so eine Sache, die finde ich gut von Kreis, dass er eben nicht nach Namen und nach Reputation geht, sondern ganz klar sagt, wer ist in dieser aktuellen Lage wirklich imstande, uns zu helfen? Und das ist Leon Gawanke aus seiner Sicht aktuell nicht, also nimmt er ihn nicht mit. Und das finde ich auch richtig so. Da reden wir dann viel eher über den Erik Mick, da reden wir viel eher über den Corbinian Geibel, der, finde ich, eine sensationelle Saison in Berlin gespielt hat. Und auch völlig zu Recht, dass die beiden zur WM fahren. Wir werden sicherlich Situationen erleben, wo wir denken, das ist vielleicht doch noch ein Schritt zu groß für den. In der einen oder anderen Zweikampf oder so werden die dann mal einen Fehler machen und dann vielleicht auch ein Tor verschulden und so. Passiert halt, wird auch im Seider mal passieren vielleicht. Aber dass Gawanke nicht mitfährt, ist richtig.
Auf der rechten Seite haben wir dann noch Leon Hüttl, der eine sehr, sehr starke Saison gespielt hat. Und wenn mich jetzt jemand fragen würde, nach Szymanski jetzt, wer ist eigentlich der so ein weiterer Kandidat, so zwischen 20 und 25, der vielleicht außer DL es versuchen könnte in Richtung Nordamerika, dann würde mir relativ schnell, glaube ich, der Name Leon Hüttl einfallen. Aber man muss halt auch sagen, in dieser Verteidigung, wenn wir auch nach links rüber schauen, da mit Lukas Kelbe zum Beispiel, mit Erik Mick, den du angesprochen hast, Fabio Wagner, Maximilian Suber, der aus der AHL kommt, aber dann immer so die Frage, okay, wie Zeigen sie das Spiel, das zweifelsohne in der Liga gut ist, das sie zeigen, dann auch auf internationaler Ebene. Und ich glaube, da müssen wir erstmal abwarten, wenn es dann gegen die Schweiz, gegen Tschechien, USA, gegen solche Gegner kommt, wie stabil dann auch die deutsche Defensive ist.
Ja, ich finde ganz klar, die linke Seite der deutschen Defensive ist der Schwachpunkt der Mannschaft, muss man klar so sagen. Das heißt nicht, dass die alle nichts können, das wäre natürlich Quatsch. Aber im Verhältnis zu den anderen Positionen sehe ich da auf jeden Fall die größten Lücken und die größten Schwierigkeiten.
Da würde normalerweise Moritz Müller spielen. Jörn hat uns eine Frage geschickt und wir nehmen diese Fragen natürlich jetzt hier in diesem Podcast und dann auch im Laufe des Turniers sehr, sehr gern auf. Also macht das entweder über Social Media oder direkt über Start Next. Ja, könnt ihr auch schreiben an die Pinnwand oder als Direktnachricht. Aber Frage zu Moritz Müller von Jörn. Ist man möglicherweise bei Moritz Müller wegen seiner Verletzung um unangenehme Entscheidungen herumgekommen? Ein unfassbar verdienter Spieler, der total wichtig ist für die Kabine. Aber wenn ich ehrlich bin, sehe ich ihn zum Beispiel 2026 in Mailand eher nicht mehr im Team. Wenn alle fit und in Form, in Klammern Gawanke, haben wir schon besprochen, sind. Vielleicht beendet er aber ohnehin seine Karriere. Darüber wollen wir jetzt nicht spekulieren. Die Geschichte ist halt schon, Moritz Müller war immer dabei. Und ich denke, wenn er jetzt die Playoffs durchgespielt hätte und sich nicht verletzt hätte, wäre er auch wieder mit dabei gewesen als Kapitän. Und er sagt ja auch immer selber, solange er eingeladen wird, kommt er auch.
Absolut. Und was man bei Moritz Müller ganz klar sagen muss, natürlich hat er in den letzten Jahren mal Saisons gehabt, gerade bei den Haien, wo man dachte, oh, eigentlich ist das keiner, der jetzt zur WM fahren müsste. Aber erstens ist er halt immer in der Lage, finde ich, in der Nationalmannschaft nochmal eine Schippe draufzulegen. Da ist er einfach ein anderer Moritz Müller. Da ist er besser. Und ja, wir haben schon drüber gesprochen. Natürlich ist er für die Kabine ein unglaublich wichtiger Mann, der vorangeht, der auch eine sehr, sehr krasse Arbeitseinstellung hat. Also ich bin 100% davon überzeugt, dass er mitgekommen wäre. Und ich bin 100% davon überzeugt, dass Harold Kreitz sich nicht darüber freut, dass er verletzt ist. Olympia 26 ist nochmal ein anderes Thema. Da sind natürlich jetzt nochmal echt ein paar Monate hin, wie er sich entwickelt, ob er überhaupt weiterspielt. Weiß man alles bis dahin nicht. Aber gerade diese Saison, finde ich, hat er bei den Haien auch wirklich starke Playoffs gespielt. Und gerade dafür, dass er ja augenscheinlich stark an der Schulter verletzt ist, war das wirklich eine gute Leistung. Also wenn wir ihn gesehen haben, wie er gegen Bremerhaven und gegen Ingolstadt gespielt hat, das war wirklich vom Feinsten. Also da habe ich auch ganz klar gesagt, ey, das ist einer der besseren Moritz Müller, vielleicht sogar der beste in den letzten Jahren. Der muss auf jeden Fall mit. Berlin, klar, muss man eine Klammer drum setzen, die ganzen Gegentore waren nicht alle seine Schuld natürlich, aber da war er ja auch wirklich verletzt und die ganze Kölner Mannschaft war nicht mehr in der Lage mitzuhalten. Wenn man jetzt nur die Berlin-Serie sehen würde, würde ich auch sagen, das war nicht gut genug. Aber insgesamt die ganze Saison und vor allem die ersten beiden Playoff-Runden fand ich Moritz Müller wirklich stark.
Ich zitiere Harold Kreis: Im ersten Gespräch hat er nicht ganz zugegeben, dass er angeschlagen ist, weil er ein absoluter Warrior ist. Also es ist bei Moritz Müller halt einfach auch so, showing up is a skill. Ja, immer da zu sein, immer Jahr für Jahr und in den letzten Jahren dann immer natürlich nach Riesenenttäuschungen. Jetzt nach dieser Saison, ich meine, Finaleinzug mit den Kölner Haien, klar endet das hinten raus mit 0-21 Toren und auch mit der Enttäuschung. Aber in den letzten Jahren, immer war die Saison nicht toll. Immer haben die natürlich auch Shit abbekommen da in Köln. Und wer war immer da? Moritz Müller. Und das hat ja auch wieder einen Einfluss auf die Mitspieler bei der Nationalmannschaft. Und ich glaube, diese Faktoren darf man auch bei der Kaderzusammenstellung nie außer Acht lassen. Dass da natürlich zählt einerseits die Leistung und die muss auch weiterhin zählen. Aber ja, andererseits ist halt einfach auch wichtig, wie du dich dann präsentierst, wie du dann in der Nationalmannschaft wieder auftrittst, wie du da in der Kabine auftrittst, wie du auch das Zedern trägst, wie Moritz Müller die letzten Jahre.
Ja, ich bin auch sehr gespannt auf Maxi Schuber, weil der hatte ja eigentlich, wir haben letzten Sommer mal länger telefoniert und da hat er mir schon gesagt, dass es sein ganz klares Ziel ist und er hofft jetzt NHL spielen zu können. Klar, bisschen schwierig, wenn der ganze Verein umzieht, viel im Umbruch und sowas, aber er hatte ja vorletzte Saison, hatte er dann noch ein Spiel bekommen, damals noch in Arizona und jetzt wollte er in Utah dann spielen, ist ja einmal hochgezogen worden, war dann 5 Tage bei der Mannschaft und es wurde ihm auch gesagt, du wirst jetzt spielen, aber irgendwie hat er dann doch nicht gespielt. Trotzdem sagt er selber, wir haben am Sonntag ein bisschen länger gesprochen, sagt er dann selber, ja, ich habe eine gute Saison gespielt in der AHL und ich versuche es nächstes Jahr und er ist jetzt auch seine dritte WM schon, obwohl er erst 22 ist. Auf den kommt jetzt auch was zu, weil wir haben gerade über die linke Seite gesprochen. Ja, klar, Jonas Müller ist da wahrscheinlich so der größte Name auf der linken Seite, aber ich glaube, Schuber wird auch eine wichtige Rolle spielen und die muss er auch, weil er halt auch einer der wenigen ist, die so richtig Körper mitbringen, ne?
Ja, genau. Und natürlich auch das Tempo dann aus der Liga gewohnt ist und dann einfach mal auch sagen muss, wenn du eine gute Saison in der AHL spielst, ja, Leon Gawanke, ja, mit einer guten Saison in der AHL dann zur Weltmeisterschaft zu kommen, da haben wir auch gesehen, was das bedeutet. Natürlich anderer Spielertyp, überhaupt gar keine Frage, aber ja, AHL-Verteidiger zumindest dann noch in der Verteidigung bei Deutschland. Dann haben wir, glaube ich, fast über alle gesprochen. Du hast dann eben so ein Wagner, Geibel, Mick, glaube ich, da sind auch welche dabei, die halt einfach mal andere Rollen übernehmen müssen, ja, die dann auch eher dann für die defensiven Aktionen da sind, die in Unterzahl spielen. Insofern auch da wieder bei der Verteidigung immer so eine Geschichte, wie stellst du die auf? Wobei ich sagen muss, da hat Harold Kreis deutlich leichtere Arbeit gehabt oder weniger schwere Entscheidungen treffen müssen als im Sturm.
Ja, also ich meine, im Sturm, wir haben ja schon drüber gesprochen, nimmt man jetzt die Reihen, die man so aus der Liga kennt, gerade so die Berliner Reihe, also zumindest Föder und Tiffels, dass die beiden zusammenspielen, und dann suchst du dir halt noch einen, der dazu passt, entweder Nöbels, der die beiden gut kennt, ein Lukas Reichel, der die noch kennt, oder nimmst du vielleicht so einen Dominik Cahun dazu, der, ne, wir hatten schon gesprochen, so der vielleicht am ehesten von seiner Spielweise Ty Ronning am nächsten kommt, aber Harold Kreis hat sich anders entschieden.
Wir haben uns auf eine sehr starke Reihe von letztes Jahr verlassen. Und eigentlich, ob die jetzt aus Berlin kommen, München oder sonst irgendwo, das ist jetzt für uns kein ausschlaggebender Punkt, ob die jetzt zusammenspielen oder nicht. Wir schauen, wer in unserer Meinung auch am besten zusammenpasst. Auch, wir berücksichtigen auch Powerplay-Formationen. Also daher sind das Sachen, die wir in Erwägung ziehen.
Also, das war natürlich nach dem Spiel gegen die USA. Es ist aber nicht gesagt, dass diese starke Reihe, die letztes Jahr funktioniert hat, mit Michaelis, Elitz und Föderl, alle drei in den Top-5-Scorern, dass die dann auch gegen Ungarn so antreten wird. Aber das ist jetzt gerade, denke ich, dann so Thema in den Trainingseinheiten und in den Einheiten vor dem Spiel gegen Ungarn. Wer spielt zusammen? Und sagst du halt, das hat was in der Nationalmannschaft schon funktioniert, da probiere ich wieder. Oder man setzt halt eher auf Pärchenbildung. Ne? Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, Tiffels und Föderl haben zusammen mit Ronning in einer Reihe gespielt. Nimmst du jetzt dann Nöbels noch mit dazu als weiteren Berliner? Schaust du, dass du jemanden findest, der ähnlich spielt wie Ty Ronning? Auf dem Niveau wirst du es möglicherweise nicht finden in dem Kader. Aber was machst du da? Und was machst du jetzt auch zum Beispiel, nachdem eine Reihe Stachowiak, Schütz und Reichel gut funktioniert hat gegen die USA, ja, Schütz die beiden Tore geschossen hat? Ich glaube, das ist noch nicht komplett in Stein gemeißelt, diese Sturmreihe.
Der wird sich auch während des Turniers noch einiges tun, ne? Also vielleicht ist auch mal einer formschwach, vielleicht ist auch mal einer krank oder verletzt oder was, da musst du ja eh mal was machen oder willst einfach mal einen neuen Impuls setzen. Da bin ich mir gespannt drauf. Aber was ich interessant fand bei Kreis, dass er nochmal auf die Powerplay-Formation verwiesen hat, das vergisst man ja häufig so, dass es ja nicht nur darum geht, wie es bei 5 gegen 5 läuft, sondern wenn du eine Powerplay-Formation hast, die für dich in Stein gemeißelt ist, ist es ja gar nicht so falsch, diese Leute dann auch bei 5 gegen 5 zusammenspielen zu lassen, weil sonst sind die einen wieder 2 Minuten am Eis oder anderthalb, dann musst du dann wieder temporär den ersten Wechsel nach dem Powerplay wieder umbauen, weil zwei davon vielleicht jetzt auf dem Eis waren, einer nicht und sowas. Also das musst du natürlich auch alles berücksichtigen.
Ja, und das funktioniert halt bei diesen dreien, die jetzt auch wieder halt spielen lassen, mit Michaelis als Playmaker, mit Föderl für den Schuss, dann vielleicht mit Elitz vor dem Tor. Dann nimmst du da noch einen weiteren Arbeiter entweder mit dazu, so in Richtung Kastner, Hager, oder nimmst vielleicht noch einen Cahun da mit dazu und hast einen Verteidiger. Dann hast du eben da diese Powerplay-Formation schon. Und das ist halt die Frage, ob das dann eher die Gedanken sind. Aber sollen wir ein bisschen spekulieren über die Reihen und was funktionieren könnte? Ich glaube, eine Reihe, die jetzt 2 Tore gegen die USA geschossen hat, nimmst du jetzt gegen Ungarn nicht auseinander mit Stachowiak, Schütz und Reichel. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass die so spielen werden.
Ja, ist auch eine Reihe, die mir echt gut gefällt, vom Tempo her, ne? Und du hast dann eher so ein bisschen den eleganteren, den Reichel, dann hast du so einen Draufgänger wie den Schütz, aber auch so einen totalen Arbeiter wie Stachowiak, der auch Körper mitbringt, der auch defensiv gut arbeiten kann. Also die Reihe gefällt mir außerordentlich gut. Erinnert mich auch so ein bisschen an die Schütz-Stachowiak-Tuomi-Reihe 2013. Da, Tuomi ist jetzt nicht dabei, aber dafür tut Reichel da rein. Funktioniert für mich auch.
Ja. Und dann hast du halt so, ja, von den Spielertypen, jetzt auch im Sturm, Hager, Kastner, Widerer, El, das sind einfach die Arbeiter, die vielleicht dann auch 3 von denen dann wirklich so eine 4. Reihe bilden, die in, was ich mal für ein defensives Bully kommen, die vielleicht dann auch in Unterzahl im Pärchen zusammenspielen. 3 aus 4 natürlich. Aber du kannst natürlich auch sagen, jeden von denen kannst du auch so als Arbeiter und Scheibenrückgewinner und Präsenz vor dem Tor in eine andere Reihe mit dazustellen.
Ja, und auch als Vorchecker, ne? Also das ist ja beim El auch zum Beispiel so, der ja echt einen sehr guten Vorcheck spielt, der auch das Tempo hat und der auch, man denkt ja immer, der ist so klein, aber wenn du den mal ohne das Trikot siehst, der ist auch ziemlich gewachsen körperlich. Also da gibt's schon, ja, also ich finde den gerade im Vorcheck, finde ich ihn echt in Ordnung, muss ich sagen.
Ja, also noch vieles zu entscheiden für Harry Kreis, was die Sturmreihen anbelangt, und dann vielleicht aber doch, ja, die Möglichkeit, mit dem Start gegen einen der schwächsten Gegner, mit Ungarn, dann zu sagen, ich probiere da vielleicht mal nochmal was aus. es ist trotzdem so, es ist jetzt kein Testspiel, ne, zu Beginn der Weltmeisterschaft.
Nee, du hast ja nichts zu verschenken. Das ist natürlich der Nachteil, wie ich eben schon mal sagte, an diesem Spielplan. Ne? Du musst direkt gewinnen und ehrlich gesagt, klar, im Endeffekt geht es nur um die Punkte, aber wenn du dir jetzt irgendwie ein 2-1 zurechtgurkst, bringt dir das auch nicht so viel für die nächsten Turniere. Also es wäre schon ganz nett, wenn du da auch mal 3, 4, 5 Tore schießt, ne?
Ja, wobei 3 Punkte würde ein 2-1, wenn es dann 60 Minuten ist, auch bringen.
Ja, klar.
Und dann schauen wir mal, wie sie starten, die Deutschen, gegen Ungarn. Und wir warten noch ab, ob Tim Stützle mit dazukommt. Wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt können wir das noch nicht sagen, aber wir mussten natürlich jetzt aufzeichnen, weil es für dich losgeht nach Herning. Und deswegen zum Abschluss dieses Vorschau-Marathons, Bernd, nochmal die Frage, wie groß ist die Vorfreude und auf was freust du dich, wenn du da jetzt hinfährst, am meisten bei so einer Weltmeisterschaft?
Also am meisten freue ich mich immer auf die Atmosphäre, weil es ist ja, sind ja, klar, die Spiele sind auch immer ganz nett, aber das Drumherum ist immer echt großartig, diese Leute aus aller Welt zu sehen, diese ganzen Fans, dann natürlich die ganzen Kollegen, die ich ja auch nicht so oft sehe, ne, auf die freue ich mich auch immer, auch so international, es ist ja jetzt nicht meine erste WM und ich kenne ja auch diverse Kollegen aus der Schweiz, auf die freue ich mich immer und wenn die natürlich dann durch den Presseraum schweben nach 3 Siegen und sich quasi selbst schon die Goldmedaille umhängen, das ist echt immer witzig, muss ich sagen, und da laufen da aber auch so, weiß nicht, so ein paar Kollegen aus Finnland rum. Und man kennt ja wirklich dann irgendwann, also jetzt nicht alle mit Namen und nicht die Handynummern ausgetauscht, aber man sieht sich immer kurz auf Smalltalk und sowas. Und ja, das ist echt immer schon ganz nett. Wo ich mich ehrlich gesagt überhaupt nicht drauf freue, sind die Preise in Dänemark, die sind unfassbar. Also es ist so, also gerade für uns hier, es ist so teuer da alles. Und die Wege. Also was ich wirklich mal auch sagen muss, zwar auch von der Organisation her, was ich eine Katastrophe finde, dass die Trainingshalle ist die Halle, in der der lokale Club aus Herning spielt. Und die ist 10 bis 15 Autominuten weg von der eigentlichen Halle. Ich bin aber ohne Auto da. Ich weiß gar nicht, wie ich da hinkommen soll. Und jetzt wird's noch bescheuerter. Nach dem Training ist nicht etwa die Mixzone in der Halle, sondern die Mixzone ist dann wiederum in der großen Arena. Das heißt, die Spieler werden wahrscheinlich ungeduscht mit ihren Klamotten in den Bus steigen, irgendwie Richtung große Arena fahren. Wir müssen irgendwie hinterher. Und dann damit denen die Interviews führen. Du kannst also nicht direkt neben der Eisfläche in der Trainingshalle ein Interview führen. Also das nervt mich echt maximals. Das wird organisatorisch total ätzend. Und wahrscheinlich wird uns manchmal gar nichts anderes übrig bleiben, als dann das Training gar nicht zu gucken, sondern einfach in der großen Arena zu warten, dass die Mannschaft vorm Training kommt und wir da unsere Interviews führen können.
Schön, wie negativ du hier bist zum Abschluss. Aber ihr merkt,
so ist es halt.
Es ist so eine Weltmeisterschaft. So eine Weltmeisterschaft ist halt dann auch nicht nur Zuckerschlecken, weder für die, die spielen, noch für die, die coachen, noch für die, die drüber berichten. Aber trotzdem haben wir richtig Bock auf dieses Turnier. Wir haben die Silbermedaillengewinner der letzten beiden Jahre, Schweiz und Deutschland, in einer Gruppe. Nochmal auf dieses Spiel freue ich mich unglaublich und ich freue mich auch vor allem auf die Podcasts mit dir und die Texte.
Ja, und weißt du, ich auch drauf freue? Auf diese Fanzone. Die war nämlich 2018, ich hoffe, dass die es wieder so machen dieses Jahr. Klar gibt's immer diese draußen Fanzone, das ist aber eher nur so ein Verkaufsstand mit so ein paar Fress- und Trinkbuden und so einer Bühne. Aber das ist ja an so ein Messezentrum angeschlossen, diese ganze Arena. Und da gab's 2018 eine riesengroße Fanzone in einer Messehalle. Und da war dann ohne Ende Tisch-Eishockey. Und du konntest auch so ein bisschen so Street-Hockey zocken. Und da war dann so eine Art so Trikot-Ausstellung. Also da haben sie sich wirklich was einfallen lassen. Weil klar, in Dänemark regnet es auch mal gern. Da wollen die Leute nicht nur draußen sein, sondern auch mal drinnen sein. Und das fand ich wirklich herrlich. Da freue ich mich wieder drauf, dass da mal ein bisschen mehr auch mitgedacht wird. Und es eben nicht nur um Konsum geht. Kommt ihr hin, lasst euer Geld hier kaufen und kauft tolle Sachen. Sondern dass man da auch ein bisschen was erleben kann und ein bisschen was spielen kann selber. Das finde ich echt gut.
Bernd Schwickel.
Das ist positiv genug.
Ja, ja. Saugt die Atmosphäre auf und transportiert sie dann hier im Podcast und in unseren Texten an euch weiter. Gute Anreise, viel Spaß bei der Weltmeisterschaft und natürlich auch euch, Hörerinnen und Hörern, wünschen wir viel Spaß mit diesem Turnier. Wir werden das Ganze wieder ausführlich covern und wenn ihr das supporten wollt, dann freuen wir uns. startnext.com/WM-2025. Danke an Bernd Schwickerath.
Danke an Christoph Fetzer und alle Leute, die uns unterstützen.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.